liebe Symposiumversammlung, meine Damen und Herren. Gesundheit und Krankheit für die Zukunft der Menschheit. Ich gehe davon aus, bei dem heutigen Gesamtkonzept ist das vielleicht ein besonderes und vielleicht ein einfaches Modell, um uns der artgerechten Entwicklung unserer Art zuzuwenden. Bevor ich das mache, möchte ich als Arzt doch nochmal auf eine Sache, die mich sehr bewegt und vorhin eine Rolle gespielt hat, eingehen. Das ist der Antifaschismus. Mit dem Begriff, der ja heute als Kampfbegriff letztendlich gegen die SED verwendet wird, des sogenannten verordneten Antifaschismus. Mich ärgert als Arzt furchtbar, dass in der gegenwärtigen im Feuilleton, also mit dem Begriff verordnet, negative Vorgänge sozusagen versucht werden zu definieren. Also ich kann als Arzt nur sagen, die medizinische Verordnung ist, glaube ich, immer noch ganz wichtig, nicht nur die Straßenverkehrsordnung. Und ich habe das auch erfahren international in der Ärztebewegung gegen den Nuklearkrieg. Wir haben eine medizinische Verordnung zur Einstellung der Atomwaffenversuche international gemacht. Mich ärgert das und ich möchte dem Beitrag vorhin zustimmen, sehr zustimmen, dass indem man den Kernbegriff des Selbstverständnisses der DDR, der SED, sozusagen so bezeichnet, trifft man natürlich die SED ganz im Kern. Und das ist, da gibt es auch Beweise dafür im Fernsehen, wir wollten die DDR provozieren, wir wussten, da ist es am meisten getroffen. Und das muss man beachten, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ich will das nur diese Sicht bestätigen. Natürlich gibt es und gab es einen Bodensatz, aber unter welchen Bedingungen er mobilisiert werden kann und so weiter, ist ein anderes Thema. Also, Krankheiten waren in der bisherigen Menschheitsgeschichte neben Hunger, Krieg und Gewalt und auch Naturkatastrophen die wichtigste, kaum beeinflussbare Todesursache. Über Jahrtausende hin. Pest, Pocken, Tuberkulose, englische Grippe, Kinderkrankheiten stehen dafür. Zum Teil wurden durch solche Seuchen mehr Menschen getötet als bei den Kriegen im gleichen Zeitraum. Also die sogenannte englische Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges hat Millionen dahin gebracht. Seitdem sich aber die Medizin als Wissenschaft emanzipiert hat, und das ist ja erst wenige hundert Jahre her, und so auch die Heilkunst von der zur Wissenschaft geworden ist, aber seitdem sich die Lebensverhältnisse für die allgemeine Menschheit, zum Beispiel die allgemeine Hygiene, sauberes Wasser nur als ein wichtiges Moment, ausreichende Ernährung entwickelt, sich verbesserten, und praktische Erfolge organisiert werden konnten. Wir erinnern uns, die erste Impfung war gegen Pocken im Jahre 1796 durch Edward Jenner. Kann man heute am Anfang des 21. Jahrhunderts Folgendes feststellen. Mit Hilfe der heute schon bekannten und angewendeten Medizin wäre es oder ist es global möglich, allen Menschen ein gesundes Leben und Leistungsfähigkeit, also Lebensqualität bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Also wenn man die mittlere Lebenserwartung oder die fernere noch besser in den entwickelten Ländern nimmt, dann wären das so an die 90 Jahre. Das schließt natürlich ein, dass es wichtige Krankheiten noch nicht heilbar sind und dass auch neue Herausforderungen kommen müssen. Aber ich denke, diese Grundeinschätzung, ich komme darauf zurück, ist ganz wesentlich. Das Zweite, das Nächste, meines Erachtens, und das ist eine der Grundannahmen, die ich jetzt hier vertrete, ist ein langes Leben in Gesundheit auch in Zukunft eines der wichtigsten Ziele und Werte der allermeisten Menschen. Behaupte ich, ich sehe aber auch, es werden andere Lebensmodelle praktiziert, auch propagiert, sondern mal der Exzess, lieber exzessiv und mit Kick als lange Leben und so weiter. Das ist nur am Rande. Eine Besonderheit dieses meines Fachbereichs ist, dass der Beruf des Arztes als Heiler nicht nur am engsten, am unmittelbarsten mit Gesundheit und Leben des Patienten, der Menschen verbunden ist, wie kein anderer Beruf, sondern dass seine Regeln, sein Handwerk im Grunde genommen global überall gleich ist, wenn man moderne Medizin oder begründete Medizin anwendet. Also ein Herzinfarkt muss an allen Stellen der Welt nach den gleichen Regeln behandelt werden. Das schließt ein, dass es regional, wie zum Beispiel die Akupunktur in China oder in Asien, da auch im Einzelnen Unterschiede gibt. Das sind Besonderheiten, die nicht für alle Berufe heute zutreffen. Worauf kommt es also eigentlich an, wenn ich diese Behauptung, dass man heute allen Menschen Gesundheit schon gewährleisten könnte, unterstreiche? Es sind eigentlich nur 6 Punkte. Man braucht ausreichendes Personal, Ärzte und andere Berufe. Man muss die notwendigen Medikamente und Teil- und Hilfsmittel bis hin zur Rechentechnik natürlich bereitstellen. Man braucht eine bedarfsgerechte, alle Menschen erreichende, flächendeckend wirksame Struktur, die man auch stets entwickeln und anpassen muss. Man muss die medizinischen und andere Wissenschaften fördern. Man muss die Lebens- und die Arbeitswelt der Menschen, die Umwelt gesundheitsschützend gestalten. Und das heißt zusammengefasst schon, man muss einen bestimmten, einen angemessenen Teil, den notwendigen Teil der gesellschaftlichen Ressourcen, wie sie jetzt auch zu definieren sind, als Bruttosozialprodukt oder Manpower oder Geld, für diesen Bereich bereitstellen und dabei den einzelnen Menschen finanziell und sozial im Krankheitsfall absichern. Also das ist eigentlich das Modell, was aus meiner Sicht gelten könnte und muss. Wie war das nun in der DDR mit dem gescheiterten Sowjetmodell im Gesundheitswesen? Das Interessante ist ja, dass das Modell des sowjetischen Gesundheitswesens vor 1945 sich eigentlich zu großen Teilen aus den gesundheitspolitischen fortschrittlichen Konzepten in Deutschland maßgeblich mitentwickelt hat. Ich erwähne hier eine Sache, die ganz wichtig auch heute ist. Das ist das von Bismarck im Ergebnis des Drucks der Arbeiterbewegung eingeführte solidarische Sozialversicherungsmodell, das ja bis heute gültig ist im Fall der sozialen Absicherung der Krankheit. Die SU hat das nicht übernommen. Aber es ist praktisch ganz wichtig. Also es geht um die soziale Medizin von Rudolf Virchow. Es geht um die Ambulatorien, die in der Weimarer Republik durch die Krankenkassen im Kampf gegen privat niedergelassene Ärzte entwickelt haben, die 33 von den Nazis dann liquidiert worden sind. Es geht überhaupt um die gesundheitspolitische Programmatik der SPD. Grotjan ist ein Begriff dafür, Friedrich Wolf ein anderer durch seinen Traum und auch seine Arbeit. Und der erste sowjetische Gesundheitsminister Semaschko stützte sich stark bei der Entwicklung des sowjetischen Gesundheitswesens auch auf diese besonders in Deutschland herausentwickelten Konzepte. In einem Satz: Gesundheits im realen Sozialismus oder im Sozialismus, in einem alternativen Gesellschaftsmodell ist eine jedermann zugängliche, eine kostenfreie medizinische Betreuung durch ein staatliches und kein privates Gesundheitswesen. In Deutschland waren nach dem Kriege 2 Besonderheiten zu beachten. Die hatten wesentlichen Einfluss. Die desaströse Lage natürlich auch im Gesundheitsbereich nach 1945. Die Ärzteschaft, die deutsche Ärzteschaft, war zu 75% Mitglied der NSDAP und sie hatte sich in einzelnen, in beachtlichen Weise mitschuldig gemacht. Daran muss man erinnern, die Rassenlehre, die Erbgesundheit, das Euthanasie-Programm, die Menschenversuche und so weiter und so weiter. Wir hier gerade reden über den Missbrauch auch medizinischer Sachen schon vorher, im Ersten Weltkrieg mit dem Gas oder der Missbrauch mit Aufputschmitteln in allen Armeen der damaligen Zeit und sicher auch heute. Und das Zweite war eine Alternative, eine andere Entwicklung in der wirtschaftlich stärkeren Bundesrepublik. Republikflucht der Ärzte, vor allem bis 1961, ist schon ein Thema, könnte man viel drüber reden. Ich will bloß hier auf Folgendes verweisen. In der gegenwärtigen Bundesrepublik arbeiten zurzeit 4.300 rumänische Ärzte. Ich denke, ich muss nicht weiter die Fragen stellen, die sich damit verbinden, wenn man weiß, dass Rumänien eines der ärmsten europäischen EU-angehörigen Länder ist. Das Konzept der DDR. Also das sind im Grunde genommen vereinfacht zusammengefasst gesagt. Erstens, Gesundheitsschutz ist erklärtes Staatsziel, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zweitens, das Gesundheitswesen der DDR hat einen staatlichen Charakter. Das schließt jetzt ein, die ganz wichtigen Bereiche, die durch die Kirchen und so weiter auch mit abgesichert werden. Das unterschied sich grundsätzlich vom bisherigen Modell und auch vom heutigen Modell. Staatlicher Charakter heißt nicht nur Eigentümer zu sein, sondern der Staat hat auch damit die Verantwortung, die Kommune, die Universität, wo auch immer Gesundheit zu leisten war, das ist dafür zu sorgen, dass es funktioniert. So, es gab ich komme darauf zurück, beim Impfen zum Beispiel, klassisches Thema. Und es war lange Zeit ein vertrauensschaffender Dialog, nicht nur notwendig in den 50er, 60er und späteren Jahren, mit einer unpolitischen Ärzteschaft. Die Älteren können sich erinnern an Ärzte, kommen in die Gehes in den 60er Jahren, an die Weimarer Gesundheitskonferenz 1960, an Symposien, wo wichtige Entscheidungen wirklich breit diskutiert worden sind. Ob das in den letzten Jahren der DDR immer genügend genutzt wird, ist schwer festzustellen. Fakt ist aber, die DDR-Ärzteschaft war parteigebunden, also die Ärzte waren mehr oder weniger 10% der Ärzte waren am Ende Mitglied der SED, deutlich mehr von Blockparteien. Die berühmte, bekannte Kinderärztin Inge Rappoport schildert das in der Kinderklinik der Charité. In den 60er Jahren, in der ganzen Kinderklinik, 4 Mitglieder der SED waren. So, und das Interessante ist, dass es in der DDR gelungen ist, mit der Situation das aufzubauen, worüber wir reden, mit klaren, fachlich abgestimmten, ineinandergreifenden Strukturen, mit zeitgemäßen rechtlichen, organisatorischen Regelungen. Es war kein Bereich des Profits. Der einzelne Arzt war in seinem Handeln nur seiner fachlichen und sozialen Aufgabe verpflichtet. 1989, wie war die Lage? Also ich möchte, dass ihr habt mich dazu auch geäußert, den Namen, dann schauen im ND und so. Es wurde, hat keiner bestritten, bestreitet auch heute keiner. Es bestand im Gesundheitszustand der Bevölkerung ein vergleichbar hohes Niveau mit der Bundesrepublik. Trotz der deutlich unterschiedlichen Wirtschaftskraft. Die Vorteile, die DDR, die konnte ihren Vorteil eines einheitlich organisierten Gesundheitswesens, hohen fachlichen Niveaus, ins Spiel bringen. Jedoch gab es technische Rückstände, die sie zuletzt bauliche Rückstände nicht mehr ausgleichen konnte. Das ist ein hochinteressantes Thema, führt heute zu weit. Und das Interessante ist das Echo heute. Immer das DDR-Gesundheitswesen. Es gehört zu den Bereichen bei Befragungen mit erstaunlich signifikant deutlich positiveren Bewertungen für die DDR als für andere Bereiche. Und das findet man auch im Feuilleton wieder. Es gibt schon ein Bemühen aus den Zwängen der Probleme, mit denen die Bundesrepublik heute befasst ist, doch genauer hinzugucken, wie denn die DDR das gemacht hat. Da will ich nur 2 Zitate unverdächtiger Personen hier bringen. Im Nachhinein sagte der letzte DDR-Gesundheitsminister, Jürgen Kleditsch von der CDU in der Demissier-Regierung, dass er die Gesundheitspolitik in Gesamtdeutschland für konzeptionslos hält. Es fehlte an dem politischen Willen, die positiven Seiten beider Seiten zusammenwachsen zu sehen. Das hat er vor 2-3 Jahren gesagt in der Zeitung. Ähnlich erinnert sich Franz Knieps, der war unter anderem Berater von Norbert Blüm, später von Regine Hildebrand in Brandenburg, als nach dem Osten gesandter Gesundheitsexperte. Und er sagt, ihm wurde von den eigenen Leuten gesagt, ich sei nicht in den Osten geschickt worden, um über den Erhalt von DDR-Strukturen nachzudenken, sondern um eine reibungslose Ausweitung der westdeutschen Krankenversicherung zu organisieren. Auch nach meiner persönlichen Erfahrung bestand in der DDR grundsätzlich ein großes Vertrauen zum Gesundheitswesen. Im Wissen auch um die Mängel, vor allen Dingen in den Umfeld, in den Bedingungen, besonders bei der medizinischen Betreuung der Kinder. Man wusste, es wird das im Mögliche getan, es bestand keine Existenzbedrohung bei Krankheit. Und demgegenüber ist heute die Bundesrepublik trotz eines sehr hohen Leistungsniveaus natürlich nicht imstande, zum Beispiel solche vergleichsweise einfachen Fragen wie das Impfen, wie die Transplantationsgesetzgebung, die Pflege, ländliche Gebiete, Wartezeiten auf Termine, überlange Arbeitszeiten in Kliniken in den Griff zu kriegen. Also Wartezeiten. Die DDR hatte Wartezeiten, als die Computer anfingen. Ja, wenn du bloß zwei Computer oder drei hast. In der DDR war logisch, dass da Wartezeiten entstanden sind. Wir haben sie übrigens zum Teil nicht gekriegt, weil es das Embargo war. Und nicht, weil eventuell das Geld nicht da war. Das vergessen viele. Es gab ein Embargo für auch Medizintechnik gegenüber der DDR. Aber heute gibt es genug Computer. Und trotzdem warten viele wochenlang. Vielleicht haben sie die eigene Erfahrung gemacht, hier ist ein Termin bringen. Hier stimmt doch was nicht. So, wie ist das mit der These der diktatorischen Mittel? Sozusagen der Erziehungsdiktatur oder der Gemeinwohldiktatur. Um das Gemeinwohl gegenüber den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen durchzusetzen. Wie ist das im Gesundheitswesen? Ich finde dafür im Gesundheitswesen der DDR keine einzige schlüssige Bestätigung. Das wird allerdings im Zusammenhang mit der Impfpflicht das Wort Zwangsmedizin hier in der Presse verwendet, was ich eine unverschämte Verleumdung betrachte, aber das ist ein anderes Thema. Also im Gesundheitswesen ging es immer um den Gesundheitszustand der Bevölkerung und ihres einzelnen Mitglieds. Das ist ein Zusammenhang. Und wie sowohl die Gesundheit des Einzelnen als auch der Bevölkerung im Einzelfall geschützt und wiederherstellen werden kann. Man kann das nicht auseinanderhalten. Und natürlich, also klassische Fälle von Pflicht, von Zwang und durchaus diktatorische Mittel. Ich sage, es ging um das Diktat des medizinisch Erforderlichen und organisatorisch Sinnvollen, sowohl für den Einzelnen als auch für das Gemeinwohl. Und da hat sich die DDR übrigens sehr eifrig ja auch an den Orientierungen der Weltgesundheitsorganisation orientiert, die ja nun weiß Gott keine sozialistische Organisation ist, aber schon global geltende Regeln einer guten medizinischen Versorgung formuliert. Wenn sie das nicht gemacht hätte, wir wissen alle, wie man dann mit der DDR umgegangen wäre. Also ein medizinisch begründeter Sachzwang machte in diesem Bereich gewissermaßen den politischen Zwang fast überflüssig. Natürlich gibt es keinen Selbstlauf, auch nicht im Gesundheitsbereich. Und Vernünftiges muss und darf auch durchgesetzt werden. Ich habe jetzt eine ganze Liste, wo man das festmachen kann. Ich denke, die muss ich nicht alle bringen.
Natürlich, Zeit haben wir auch nicht.
Natürlich gibt es Seuchenbekämpfung, Meldepflichten und so weiter. Aber in der DDR gab es, im Unterschied zu manchen Diskussionen heute, bis zuletzt eine freie Arztwahl. In der DDR gab es man konnte auch in der DDR nicht gegen seinen Willen irgendwie eine Behandlung machen. Dass das heute sehr perfektioniert ist, ist was anderes. Also ich behaupte, bin zwar nur ein Arzt, kein Zahnarzt, also gegen seinen Willen kann man keinem Menschen den Zahn ziehen. Er müsste ja wenigstens dann sozusagen gelähmt werden. Oder. Also ich will die einzelnen Beispiele hier wegfallen lassen, vielleicht nur eins. Nochmal Polykliniken. Die Zerstörung der Polykliniken ist der gesundheitspolitische Sündenfall der Vereinigung. Das konnte ich 1992 im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag bei einer Anhörung deutlich machen. Und das weiß auch jeder. Ganz interessant ist im Übrigen, wie denn die Polykliniken in der DDR entstanden sind. Also noch in den 60er, 70er Jahren war die Hälfte der ambulant tätigen Ärzte in eigener Niederlassung. Hier ist ein Prozess stattgefunden, der auch akzeptiert wurde, aus verschiedenen, vor allen Dingen auch aus fachlich guten Gründen. Ich komme. Also der Hauptunterschied zwischen DDR und heute ist, um es auf einen Gang zu bringen, es gibt eine kaum noch aufzuhaltende Privatisierung der medizinischen Aufgaben und Leistungen in Richtung einer sozialen Gesundheitswirtschaft. Das Zauberwort ist Gesundheitswirtschaft und Gesundheitswesen ist ein Springquell für Profit geworden. Was das bedeutet, Herr Sparmer, jetzt Zitat auch von Unverdächtigen.
Wir haben schon ein bisschen zu viel Zeit verbraucht dafür.
Ja, ich danke, ich komme auch dann zum Ende.
Bitte.
Ich will nur zwei, drei Beispiele sagen. Das merken wir nicht als Patienten, auch nicht als aufgeklärter Patient so ohne weiteres. Es werden in der Bundesrepublik Operationen gemacht, die eigentlich nicht notwendig sind, weil sie besser bezahlt werden. Ich will das als ein Beispiel von vielen bringen. Und es gibt, man könnte sehr viele Beispiele bringen, zusammenfassen. Ein zukunftsfähiges, gutes Gesundheitswesen als Sache des Gemeinwesens und keine Quelle privater Profitaneignung ist möglich. Und die DDR hat das hinreichend bewiesen. Ich glaube, Kuba hat das auch schon lange bewiesen und andere. Es muss so organisiert sein, dass es jedem hilft. Es müssen ausreichende Ressourcen dafür bereitstellen. Das ist möglich, weitgehend und so weiter. Und die politischen Entscheidungsprozesse dafür natürlich fachlich und ethisch und demokratisch. Also vom Standpunkt der Art scheinen Krankheiten keine Gefahr mehr für die Menschen. Vom Standpunkt des Rechts aller Menschen auf Gesundheit gilt immer noch weltweit, weil du arm bist, musst du ja sterben. Vom Standpunkt einer denkbaren Optimierung oder auch weiteren Auslese der menschlichen Art, wo der Mensch dann verändert, also fit gemacht wird biologisch, da müssten wir viel diskutieren. Hier stehen erhebliche ethische Fragen an. Kann man das Genom verbessern? Sind Operationen an Genen oder nicht? Wie ist das mit der vorgeburtlichen Diagnostik? Kann man auch das Gehirn transplantieren? Wie ist das mit Anpassung des menschlichen Organismus über das Doping hinaus? Ja, wie ist das mit der Besiegung des Todes? Wie ist das mit dem unsterblichen Menschen? Das sind ja Fragen, die diskutiert werden. Also ich möchte nicht beim unsterblichen Menschen, wann ist denn dann mein Vorgesetzter, geht denn der endlich in Rente? Das ist also aber Schlussbemerkung. Ich neige dazu, von einem artgerechten menschlichen Leben dann zu sprechen, wenn ein Mensch in Gesundheit seine Lebensalter in seiner von seinen Eltern mitgegebenen Individualität leben kann, in denen er umsorgt, aufwachsen und sich bilden kann, in denen er gebraucht wird, in denen er geachtet wird und in denen er am Lebensende sogar mit der würdigen Aufgabe der Überwachung des Sonnenauf- und Untergangs betreut wird, wie es bei einem Indianerstamm der Brauch war. Dankeschön.